Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi und der Tobi. Schönen guten Sonntagmorgen.
Schönen guten Sonntagmorgen allerseits.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und
ja,
wir haben noch den zweieinhalbsten Teilnehmer an diesem Podcast, nämlich unser e-formel.de Dennis sitzt wohl auch irgendwo im Hintergrund und zwar beim Tobi B. zu Hause.
Jawohl, denn wir waren gestern zusammen mit Tobi W. an der Nordschleife unterwegs und haben so ein Mini-Redaktionstreffen gemacht und da eine schöne Zeit verbracht. Ja, und jetzt sind wir hier und machen endlich den ersten Podcast nach der Sommerpause.
Richtig.
Also, nach der Podcast-Sommerpause, denn die Formel-E-Sommerpause läuft noch.
Die läuft noch. Und der Sommer, der tatsächliche, hat jetzt, nachdem wir Sommerpause gemacht haben, auch Sommer erstmal Pause eingelegt, ne? Bis nächstes Jahr wahrscheinlich. Also hier jedenfalls ist ziemlich herbstlich, Freunde. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Ja, ebenfalls.
Kalt und feucht ist es.
Nicht so schön.
Hier ist es auch nicht anders.
Das macht mich immer ein bisschen, es deprimiert mich leicht. Aber nur ganz leicht, denn ich sitze ja drin und muss nur rausgucken. Also ist gar nicht so schlimm, solange man nicht raus muss.
Wie ich nachher.
Du musst raus und musst Tobi, den Dennis zum Zug bringen quasi.
Genau, ja.
Weil der den Weg ja nicht alleine findet.
Ja, und den Weg mag man auch nicht laufen, von Mainz nach Frankfurt.
Ach so.
Also das sind,
ja,
das
von Mainz nach Frankfurt ist jetzt nicht gerade ein Katzenwurf.
Ja. Schwimmen könntest du. Kannst in den Rhein springen und dann in den Main hochschwimmen.
Na gut, das ist wahrscheinlich viel weniger anstrengend als laufen, oder?
Bestimmt.
Ja, ihr merkt schon, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben, irgendwo in der Nähe der Naretei. Aber da gehört das Ding ja auch hin, ne? Aber dennoch gibt es doch ein, zwei Themen, über die wir reden können. So richtig krass viel hat sich ja über die Sommerpause nicht getan. Deswegen macht man ja diese Sommerpause, weil alle so ein bisschen pausieren und sich entspannen und die alte Saison verabschieden und dann anfangen, sich mit der nächsten zu beschäftigen. Und ganz wichtig, wenn man daran denkt, was in Saison 6 passieren wird, sind natürlich unter anderem die frisch gemachten Fahrzeuge. Also an den Specs der Autos tut sich ja nichts. Aber rein äußerlich zumindest kann man schon noch ein bisschen überarbeiten. Und da wir zwei neue Teams erwarten, mit Porsche und Mercedes, gibt's natürlich auch von Optics her ein bisschen was zu sehen, was man vorher noch nicht kannte, ne? Ich schieb das mal hoch, fangen wir noch mit dem Porsche an, oder? Den hat man ja schon gesehen, den Porsche 99X Electric. Wie findet ihr den?
Schick.
Schick. Gediegen, ja. Schlicht, schick.
Der 99X Electric, der ist so, das ist das, was passiert, wenn Mahindra und Dragon Babies machen. Also sieht ganz okay aus, aber es ist halt so ein klassisches Formel E weiß-rot-schwarzes Auto. Ja, aber hätte deutlich schlimmer sein können, sage ich mal. Also ich glaube, Porsche hat da einen ganz guten Job gemacht. Und ganz, um das mal kurz zu beschreiben, wer das Bild jetzt nicht vor dem inneren Auge hat, das sind im Grunde genommen drei Teile, die das Auto hat. Ein vorderes, das ist weiß, ein mittleres, das ist grau und ein hinteres, das ist rot. Und die sind, ja, eigentlich abgegrenzt durch jeweils eine Linie. Und damit sind dann wirklich ganz drei ganz klare Einzelteile entstanden.
So ein bisschen pfeilförmig, ne?
So ein bisschen pfeilförmig, richtig. Und hinten das Rot ist Porsche zu verdanken. Es ist nicht der Hauptsponsor. Der Hauptsponsor ist Tag Heuer. Aber ein sehr prominenter Sponsor auf dem Auto ist Vodafone, die wir ja seit langem nicht mehr in der Formel E gesehen haben. Ich erinnere mich zuletzt, glaube ich, an Berlin 2016, wo Vodafone eine Werbebande aufgestellt hatte. Auf dem Auto kann ich mich nicht dran erinnern, dass Vodafone jemals dabei war. Und naja, Vodafone ist halt schon so lange im Motorsport dabei. Man erinnert sich an die frühen 2000er Tage, wo die bei Ferrari dabei waren. Dann an die frühen 2010er Tage, wo die bei McLaren dabei waren. Und jetzt halt bei Porsche, dem ersten Jahr als Werksteam in der Formel E dabei.
Nice.
Mal schauen, ob das auch so Erfolg bringt wie mit Ferrari und McLaren damals.
Bin ich mal gespannt. Also ich habe ja mitbekommen, dass die zumindest, was die Vorstellung des Fahrzeugs angeht, ein bisschen was anders gemacht haben, als man das so gängigerweise irgendwie macht. Ne? Und zwar haben sie ihr Auto ja groß, ich will nicht sagen gefeiert, aber ein großes Tamtam gemacht mit einem Live-Gaming-Event auf Twitch. Und wenn ich mich nicht irre, war mindestens einer von euch auch live dabei und hat sich diesen vierstündigen Spaß auch irgendwie angetan, oder? Habt ihr das live mitgemacht?
Ich hab's live geguckt und dann irgendwann zur Bachelorette umgeschaltet.
Das spricht ja schon mal Bände.
Prioritäten setzen.
Ja, Tobi, wie hast du durchgehalten, oder wie?
Ich habe tatsächlich durchgehalten.
Das ist auch härter als die meisten.
Ja, das habe ich schon öfter gehört, aber gut. Falscher Zusammenhang.
Um Gottes Willen.
Ja, die Idee war ganz nett. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Ich glaube, zwischendurch ist einfach mal für eine halbe Stunde das Ganze pausiert worden mit dem Hinweis, dass es sofort weitergeht. Ja, und dann tat sich erstmal nichts.
Aber was war eigentlich das? Was war das Game?
Also das Game war, dass die Zuschauer da die Aktionen von zwei Leuten steuern konnte, die sich in den Räumlichkeiten von Porsche Digital in Ludwigsburg, da alles, glaube ich, bewegt hatten, und deren Aufgabe war es dann, mehrere Rätsel zu lösen, um dann das Auto enthüllen zu können. Mhm. Und nach 4 Stunden war es dann tatsächlich geschafft, und André Lotterer und Neil Jani haben dann das Auto enthüllt.
Verstehe.
Nach langen 4 Stunden.
Ja, also das klingt ein bisschen so, als hätten sie nicht vorgehabt, dass es 4 Stunden dauert, oder?
Doch, ich denke, dass das ungefähr in der Größenordnung geplant gewesen ist, aber ich weiß nicht, ob sie sich damit so einen Gefallen getan haben, denn es war schon ein bisschen langweilig zwischendurch, muss man jetzt tatsächlich mal so sagen. Und ob Twitch dann jetzt auch die richtige Plattform ist, um ein Auto oder eine Lackierung zu enthüllen, wage ich auch mal vorsichtig zu bezweifeln. Also ich glaube, da Porsche hat was Neues versucht, was ganz anderes ist, was ganz anderes auch möglicherweise, um da den die andere Zielgruppe ein bisschen zu bedienen, die Formel E ja ansprechen will. Aber ich glaube, im Grunde genommen auch viele Formel E Fans, viele Formel E Zuschauer sind klassische Motorsport Fans, und denen wäre dann so eine normale Präsentation höchstwahrscheinlich auch lieber gewesen. Mhm. Spekuliere ich jetzt mal.
Wobei man auf Twitch halt auch ein ganz eigenes neues Publikum ansprechen kann, ne? Also die ganzen Motorsport Fans, die sind dann halt zu Twitch gegangen. Aber die Leute, die schon bei Twitch waren, die sind dann eben mit dem Motorsport in Kontakt gekommen. Also ich glaube, Porsche hat versucht, so die neuen Fans, die potenziell bei Twitch lauern könnten, in den Motorsport zu holen und die Motorsport-Fans zu Twitch zu holen. Twitch ist ja, für diejenigen, die es nicht wissen, nicht ganz wie YouTube, sondern ausgelegt auf Livestreams, vor allem auf Gaming-Livestreams. Und da verbringen Fans von Livestreamern Stunden, Stunden beim Zugucken, wie andere Videospiele spielen. Mhm. Und jetzt konnten sie halt, die Fans halt selbst das Videospiel spielen mit öffentlichen Umfragen. Die haben dann jeweils 20 Sekunden gedauert, und nach 20 Sekunden stand die Entscheidung fest, was passiert. Dann haben die Schauspieler, die das, soweit ich das verstanden habe, auch wirklich live mitgemacht haben. Die hatten einen Knopf im Ohr, und dann wurde denen wohl gesagt, jetzt macht bitte dies. Oder die Fans haben abgestimmt, wir machen Option C. Ja, und dann ging das so.
Ja, was natürlich
gut, ne?
Die Idee klang im Brainstorming bestimmt richtig gut, aber es hat halt wirklich 4 Stunden gedauert. Es waren dennoch durchgängig um die 20.000 Zuschauer da. Mal mehr, mal weniger. Insgesamt schreibt Porsche am Ende von knapp 1 Million Leute, die eingeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt unique Leute waren, also wirklich 1 Million Einzelpersonen, oder ob damit gezählt wurde. Ich klicke 5-mal auf den Livestream, wie ich das gemacht habe, weil ich zwischendrin halt doch mal wieder reingeschaut habe. Und dann zähle ich als 5 Personen. Zuschauerzahlen jedenfalls entweder 1 Million oder halt, ach, im Schnitt habe ich keine genaue Zahl, aber ich würde jetzt mal schätzen, 24.000 Leute oder sowas. die im Schnitt immer da waren. Und das ist dann doch ein relativ großes Publikum, finde ich.
Vielleicht macht man es aber auch wie bei Formel-1-Rennen oder ähnlichen Veranstaltungen, wo man einfach verschiedene Zeitpunkte hat, zu denen man alle Anwesenden zählt. Ja, dann, wenn man jede halbe Stunde zählt, oder nee, jede halbe Stunde ist zu wenig, alle 10 Minuten zählt, wie viele Leute denn da sind, dann kommt man am Ende auch auf 1 Million. Ja, hat die ganze Zeit geguckt haben, dann natürlich 20 Mal gezählt, aber man weiß ja, wie das funktioniert. Ja, wie gesagt, das führte dann unter anderem zu so Situationen, wie dass der Schauspieler dann eine Autotür versuchen sollte zu öffnen und die Optionen, die er machen sollte, die änderten sich nicht. Das heißt, er hat, glaube ich, 5-mal versucht, die gleiche Autotür zu öffnen, weil die Leute halt immer wieder auf Option 1 geklickt haben, die er dann in dieser...
Haben wir den getrollt?
Ja, so ungefähr nach dem Motto, ne?
Mach's nochmal.
Wie gesagt, ich glaube, das ist dann doch nicht so ganz gewesen am Ende, wie man sich das erhofft hatte. Aber...
Naja, aber ja, man hat mal was anderes gemacht und definitiv. Womöglich hat man was dabei gelernt. Das ist doch schon mal gut. Ja. Was sagt denn unser Designer Dennis zum Design von dem Auto? Gibt es da irgendwas, was ich nicht erkennen würde als Nicht-Designer?
Dennis, komm mal her.
Dennis, komm mal her.
Der bewegt sich jetzt von seinem Sofa auf.
Von deinem Sofa auf?
Von meinem Sofa aus.
Solange er drauf sitzt, ist es irgendwie gefühlt sein Sofa wahrscheinlich.
So, okay. Phil, du musst die Frage aber nochmal stellen.
Ja, natürlich.
Dennis,
moin Dennis. Grüße dich. Du, wir schauen uns gerade den Porsche 99X Electric an und fragen uns, was sieht der Designer in dem Auto, was der Normalo nicht sieht? Also klar, wir sehen diese drei Teile, wir sehen dieses pfeilartige Design, aber irgendwie tiefergehende Informationen kann man da auch nicht rausziehen, oder? Wie findest du das Auto?
Also was auffällig ist, ist, dass das Auto offensichtlich für die Sicht von oben optimiert wurde, weil da sind die Linien dann parallel tatsächlich. Während ich persönlich finde, dass wenn man das Auto von der Seite anguckt, die rote Linie so ein bisschen im Nichts ist. Und wenn man sich das dann eben von oben anschaut, dann macht das Ganze mehr Sinn. Da hatte ich tatsächlich auch über meinen eigenen Blog auf Twitter drüber geschrieben und da bekamen wir die Antwort, dass sich die Formel E natürlich eher anbietet für Perspektiven von oben, weil man quasi in der Stadt fährt und entsprechend mehr Fotoposten hat, die höher liegen. Ja, das ist mir aufgefallen bei dem Auto.
Ah ja, na siehste. Doch noch ein kleiner Value-Edit, den ich jetzt hier so nicht gesehen habe. Also dieses, dass man es von oben besser sieht als von der Seite, also dass es von oben mehr Sinne gibt, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Aber diese Transferleistung zu Stadtrennen und höheren Fotoposten und so, die habe ich nicht hinbekommen, muss ich zugeben. Naja, nice. Aber du kannst vielleicht ja, der Tobi hört sicherlich trotzdem mit, kannst vielleicht noch eine Weile dabei bleiben, denn jetzt sind wir zwar mit dem Porsche fertig, aber wir haben uns natürlich den e-tron FE06 noch nicht angeguckt. Und für meinen Geschmack sind die Audis immer so ein bisschen, kennt ihr noch diese Harlequin-Versionen vom VW Polo damals? Daran erinnert mich das. Ja, wenn man irgendwie von allem irgendwie Teile nimmt in den verschiedensten Farben und die spackst man dann zusammen. So sind für mich immer die Audis gewesen in der Formel E. Wobei jetzt der schon fast ein bisschen aufgeräumter ist als die von früher, oder?
Ja. Definitiv, was aber daran liegt, dass ein großer Sponsor, der seinen eigenen Farbakzent mit reingebracht hat, nicht mehr auf dem Auto vertreten ist, nämlich die Firma DHL und deshalb gibt es keine gelbe Farbe mehr an dem Auto, das heißt, er ist jetzt noch schwarz-weiß-rot, das ist,
schwarz-weiß-rot und grün,
das,
ne?
Schwarz-weiß-rot möchte ich jetzt in dem Zusammenhang gerne zurücknehmen als Farbe für deutsche Autos.
Ja, das ist besser nicht so.
Das ist historisch.
Ist ja sehr oranges Rot, sagen wir mal, ne? Das ist nicht so das Rot, an das man vielleicht denken könnte.
Ne, also, die Farben sind ja die gleichen wie bei Porsche. Nur, ich sag mal, auch etwas anders angeordnet und zusätzlich kommt noch das Grün von Schaeffler dazu. Was interessant sein wird, Audi hat wieder angekündigt, dass die Autos von Lucas Di Grassi und von Daniel Abt unterschiedliche Farben oder unterschiedliche Farbgebungen haben werden, dass sie auf jeden Fall unterschieden werden können. Bislang sind lediglich Fotos vom Auto von Lucas Di Grassi veröffentlicht worden. Da können wir mal gespannt sein, wie Audi das in dieser Saison hinbekommt, dass sie sich zwar ähnlich, aber auch wieder unterschiedlich aussehen.
Also mir ist aufgefallen, das Rot ist oranger geworden, würde ich sagen. Und dieser gestreifte Pattern erinnert mich ja irgendwie, oder auch die Farbe erinnert mich an den Straßen-E-Tron, dieses SUV-Dickschiff, das sie und mit dieser Pseudokamouflage auf der Straße hatten lange. Da erinnert mich diese Farbe dran. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es tatsächlich dieselbe ist, aber sie ist oranger, als sie früher war, ne? Ist nicht mehr so richtig rot-rot.
Ja, genau. Das war auch, glaube ich, tatsächlich die Absicht, das E-Tron orange zu nehmen.
Naja.
Also so wie ich das verstanden habe, war das oder müsste das sogar der gleiche Farbton sein?
Was würde der Designer machen?
Noch mehr E-Tron im E-Tron steckt.
Was würde der Designer machen? Der Degrassi E-Tron hat ja jetzt vorne so eine große, so ein Drittel vom Fahrzeug blankes Carbon irgendwie. Und das könnte man doch dann eigentlich easy für Abt anders machen, oder? Wäre das nice, das so zu lassen? Ich weiß nicht. Was würdest du ändern, Dennis?
Die Fläche ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Es lässt natürlich noch viel Raum für Sponsoren übrig, theoretisch, wobei ich nicht glaube, dass da bei Audi noch was kommt. Mhm. Ist so ein bisschen ungenutzte Fläche. Aber tatsächlich allgemein würde ich auch sagen, dass das Auto viel aufgeräumter ist. In der letzten Saison gab es ja eher so Linien, die übers ganze Fahrzeug rübergingen, während jetzt das Auto wirklich in einzelne Flächen aufgeteilt sind, so wie das Chassis auch. Ich finde es ein bisschen klarer. Ich glaube, über die Streifen kann man sich streiten. Es gibt viele Leute, die das sehr cool finden und viele Leute, die finden, dass das gar nicht geht. Mhm. Ich gehöre eher zur letzteren Fraktion tatsächlich.
Aber ist das subjektiv oder hat das irgendeinen tieferen Grund, dass du das nicht gut findest? Also es hat ein bisschen was von einem psychedelischen Fußgängerübergang oder so, aber ansonsten?
nee, das ist eher subjektiv.
Ah ja, okay. Ich dachte, das ist sowas wie Designer-No-Go oder so, macht man nicht.
Nö, das nicht mal. Das ist dann tatsächlich einfach Geschmackssache.
Ah ja, okay.
Und so, ich finde ganz interessant, wie das Auto aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich aussehen wird. Also wenn du hinter dem Audi fährst als Fahrer, dann denkst du, du hast ein grünes Auto vor dir. Mhm. Wenn du den Audi im Rückspiegel siehst, dann siehst du so ein ganz aggressives Schwarz und Rot. Und das wirkt schon fast gefährlich. Und wenn du das von oben ansiehst, dann ist halt das Schaefflergrün ganz präsent, zusammen mit dem jungfräulichen Weiß vom e-tron, das wir im letzten Jahr schon hatten. Hm. Da sieht es dann relativ freundlich aus. Auch die Streifen machen das, den Blick von oben dann, finde ich, relativ freundlich. Ja, aber von hinten eben wie ein grünes Auto, von vorne wie ein schwarzes Auto und von oben wie halt einmal in Tuschkasten gefallen.
Von der Seite aus sieht das Auto auch so ein bisschen aus, als wären das Pfeile, ne? Weil die Linien so parallel sind und quasi durch die Krümmung, weil du halt zum Beispiel den Sidepod, den siehst du ja zum Teil noch von oben und dadurch sieht das ein bisschen aus, als wären das Pfeile.
Ja, stimmt.
Interessant.
Das ist mal wieder raffinierter, als es auf den ersten Blick wirkt, ne? Schön. Das gefällt mir. Autos angucken, finde ich immer gut.
Autos auch angucken. Und wir können ja noch mehr Autos angucken demnächst. Also oh, ja. Ist ja jetzt große, nicht Sommerpause, sondern Launch Season oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben jetzt die zwei großen deutschen Teams, die ersten zwei gesehen. Diese Woche kommt das dritte deutsche Team mit Mercedes. Die stellen ihr Auto auf der IAA vor, am Mittwoch. Und ich denke auch nicht, dass es allzu lange dauern wird, bis wir die Fahrzeuge danach sehen werden. Denn wir haben ja schon bald Testtage, nicht wahr? Und zwar öffentlich und offiziell. Die finden in Valencia statt, wie schon im letzten Jahr, vom 15. bis zum 18. Oktober. Das ist die Woche, die wir uns im Kalender unbedingt anstreichen müssen. Dabei ist der 17. Ruhetag, wobei das auch nur ein Anführungszeichen ist, weil das mehr so der Medientag ist, wo Interviews geführt werden können für die Fahrer. Die sind also auch vor Ort und es bedeutet trotzdem Stress, der Ruhetag. Es wird aber eben nicht getestet. Die Strecke ist auch bekannt, der gleiche Kurs wie im letzten Jahr. Super breit, super flüssig, fließend. Es gibt eine Schikane auf der Start-Zielgeraden und dann war's das. Die erinnert tatsächlich an eine Formel-E-Schikane. Auch wenn wir über das Thema Schikanen in der Formel-E nachher nochmal reden müssen, wird es diese Schikane auf Startziel geben. Und dadurch, dass die Strecke eben so breit ist und so geschwungen und man viel Schwung mitnehmen kann auf der Strecke, ist der Kurs nach wie vor so mäßig geeignet, weil er halt ganz anders ist als die typischen Straßenkurse der Formel-E. üblicherweise testen die auf Mallorca, also viele Teams testen auf Mallorca oder in Calafat oder in Varano. Das sind Strecken, die sind ein bisschen enger und wo man ein bisschen, naja, die wendigen Formel-E-Autos ausspielen kann. Die Hersteller Audi, Mercedes und Porsche testen vielleicht noch jemand anderes, aber die drei auf jeden Fall in Mallorca und die haben da die Rennstrecke tatsächlich fast komplett umgebaut inzwischen. Die ist schon sehr wendig und man muss schon viel lenken, erinnert fast an eine Kartstrecke, die Strecke in Valencia. Und die Teams haben dann aber original Formel-E-Curbs da eingebaut und hier nochmal eine Schikane und da nochmal eine extra Haarnadel. Da fährt man dann gerade zweimal oder dreimal bergauf, also auf und ab, weil man dann halt zwei Haarnadeln da aufgebaut hat in der Mitte der Straße. Die Strecken sind für Formel-E-Tests eigentlich besser geeignet, Valencia eher weniger. Problem ist halt, dass es in Calafat und Mallorca und wo auch immer die Teams sonst so testen. Auch Neuburg, wo Audi ja testet, oder Porsche wird auch bei sich zu Hause testen, im Umkreis Zuffenhausen. Da ist halt die Infrastruktur nicht da, dass man 12 Teams, die es ja jetzt sind, unterbringen kann. Das hat man in Valencia. Die Strecke ist diverse Formelrennserien gewöhnt und ganz besonders eben die MotoGP, die dort jedes Jahr fährt. Tja, und deswegen fährt die Formel E in Valencia und nicht irgendwo anders. Und es ist halt auch noch gutes Wetter dazu im Oktober. Mhm. Also wir haben ja auch mal in England getestet. Das war dann im August schon ziemlich schwer, weil es da halt nur geschifft hat. Und in Spanien hat man zumindest noch die Chance, dass da gutes Wetter ist im Oktober. Auch wenn wir das letztes Jahr nicht gesehen haben, wo es dann den dritten Tag wirklich schlimm geregnet hat. Naja, aber was wichtig ist, der Termin, die Woche steht fest für die offiziellen öffentlichen Testtage in Valencia. Der 15. bis 18. Oktober. Unser Tobi wird's. Wird für E-Formel E dabei sein. Da freue ich mich sehr drauf. Und Valencia ist halt auch... Was?
Und ich erst.
Und du erst. Ja, klar. Testen ist immer schön. Und Valencia ist halt einerseits die erste Gelegenheit, alle Autos mal bei einem großen Vergleich und groß angelegten Vergleich zu sehen. Alle teilen sich zum ersten Mal überhaupt die Strecke miteinander. Wir werden das erste Mal wissen, wo Audi wirklich steht, wo Porsche wirklich steht, wo Dragon wirklich steht, wo NIO wirklich steht und wo Mercedes und Venturi und Tachita und wer auch sonst noch so mitfährt, wo die wirklich stehen. Das wird für die Teams auch interessant, auch wenn die Strecke, wie gesagt, nicht allzu repräsentativ ist für die Formel E.
Ja, kann natürlich auch schon mal ein bisschen täuschen, also, wenn wir an BMW letztes Jahr denken, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, ne? Und dann war es am Ende doch nicht so heiß, wie es aussah.
Vor allem die Zuverlässigkeit kann man, glaube ich, in
kannst du nicht so auslesen.
Ja.
Wer blättert dann da so schrecklich laut?
Entschuldigung, das war ich.
Kann ja wohl nicht wahr sein. Hör sofort auf damit.
Ja,
zu viele Notizen hat er sich gemacht.
Er schreibt immer alles auf Post-its und sortiert die dann um, wenn wir ein Thema verschieben, so wie jetzt gerade zum Beispiel.
Ja.
Ja, nee, aber was versprichst du dir für Valencia?
Ich verspreche mir, alle Autos mal zu sehen und ich habe die Hoffnung, vielleicht 12 endgültige Lackierungen sehen zu können. Das ist ja auch in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen, wenn wir mal rekapitulieren, Dragon zum Beispiel, die überraschen ja sehr oft dann
überhaupt
beim Ach so. Nee, beim ersten Rennen selbst mit einer neuen Lackierung, die vorher noch keiner gesehen hat.
Mhm. Mhm. Inklusive Ihnen.
Na eben. Ja, na gut, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich erinnere mich dann zum Beispiel an den Christbaumkugelroten Dragon von Jérôme D'Ambrosio.
Der Weiße von Duval. Aber der Rote war sogar, ich bin ja überhaupt kein Fan von Rot, ne? Aber dieses Christbaumkugelrote, das ist schon echt pornös.
Der Weiße war gar nicht Duval.
Nein, der Weiße war Lopez.
Und Gianni.
Genau, Gianni war es anfangs, ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben letzte Saison gesehen, dass das noch gar nichts heißen muss, da hat BMW alles in Grund und Boden gefahren und ja, ein Rennen haben sie gewonnen, nämlich den Saisonauftakt und am Ende waren sie, glaube ich, Fünfter in der Teamwertung, also es muss noch gar nichts heißen, wenn man bei den Valencia-Testfahrten gut dabei ist. Aber so eine erste Standortbestimmung könnte es durchaus sein, auch mal tatsächlich alle Autos gemeinsam auf der Strecke zu sehen. Wir wissen noch nicht, wie das Testprogramm aussieht. In der letzten Saison gab es eine Rennsimulation, was aber auch damit zusammenhing, dass die erste Möglichkeit war, wo man tatsächlich mit den Gen-2-Autos ein Rennen ohne die Fahrzeugwechsel fahren konnte. Ob es das dieses Jahr wieder geben wird, ist bislang noch nicht öffentlich kommuniziert worden. Könnte man sich allerdings vorstellen, dass man wieder sowas macht, auch um zum Beispiel den Attack-Mode mit den 235 kW zu testen, aber zum Reglement kommen wir ja auch nachher noch. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt.
Und was wir auch sehen werden in Valencia sind hoffentlich schon halbwegs feste und offizielle Fahrerpaarung, nicht wahr?
Da gehe ich fest von aus. Irgendwer muss die Autos hier fahren.
Das haben wir auch gehört,
von alleine fahren sie noch nicht.
Genau, das ist ja diese andere Serie.
Genau.
Die noch so ein bisschen auf sich warten lassen wird wahrscheinlich. Ne? Ja, aber so ein paar Sachen sind ja schon einigermaßen fix. Sowas zum Beispiel wie die Grassi und Abt bleiben bei Audi und Bird und Freins bleiben bei Virgin und zumindest Wern bleibt bei Tachita. Und da kann man dann ja eigentlich schon ein bisschen anfangen zu überlegen, wer denn neben Wern bei Tachita fahren wird. Denn sein bisheriger Kollege Lotterer, der geht ja zu Porsche. Das ist ja auch fix. Also wird da ja ein Cockpit frei bei Tachita und das dürfte wohl begehrt sein, würde ich sagen, oder?
Ich würde fahren.
Ah, Standardantwort. Du würdest doch bei jedem fahren in der Formel E.
Ja, außer bei Dragon, ne?
Ja, also weißt du, würden sie dich fragen, würdest du doch vielleicht mindestens kurz überlegen müssen, oder?
Ja, na klar doch.
Ja. Das sagt
wie
man
meinst du Dragon so oder Tachita?
Ist egal.
Beide wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube auch selbst bei Dragon würdest du kurz überlegen, weil das lieber ein Scheißauto in der Formel E als kein Auto in der Formel E.
Genau. Das hat sich auch Brendan Hartley gedacht. Ja.
Yes.
Er wurde nämlich in den letzten Wochen, Mann, wir sind so gemein zu Dragon.
Großartig.
Brendan Hartley, der ja lange bei Porsche gehandelt wurde und sein Cockpit dann doch weggeschnappt bekommen hat von André Lotterer, der als zweiter Porsche-Fahrer neben Neil Gianni unter Vertrag genommen wurde. Naja, Brendan Hartley, der hat seine Chance dann eben nur noch gesehen, bei Dragon in der Formel E zu fahren und hat prompt dort unterschrieben. Und das ist ein wirklich hohes Kaliber, was Dragon sich dann ins Team holt. Brendan Hartley kann Auto fahren, das hat er schon mehrmals unter Beweis gestellt. WEC, auch Formel 1 ist er ja mal gefahren mit halbwegs Erfolg, wie es im Toro Rosso halt ging damals. Fährt jetzt aktuell auch wieder in der WEC für Toyota. Und nicht für Porsche in der Formel E, obwohl er sehr viel Testarbeit geleistet hat, sondern für Dragon Racing. Aber zurück zu Tachita, Tobi. Was glaubst du, wer schlüpft denn jetzt in das Cockpit neben Wern, jetzt wo Lotterer ja bei Porsche ist? Wer macht das jetzt neben Wern?
Ja, die Anzeichen verdichten sich, dass es ein alter Bekannter aus der Formel E werden wird, nämlich der gute Antonio Felix da Costa. Der hat jetzt schon zweimal er hat schon zweimal für Tachita getestet, hat eigentlich einen BMW-Vertrag, aber der BMW-Vertrag soll, so wie man das hört, mehr als das reine Formel-E-Engagement umfassen, nämlich auch Rennen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Und da ist BMW ja am Saisonende, die Saison endete im Mai oder Anfang Juni in Le Mans, genauer gesagt, da ist BMW ja ausgestiegen und demzufolge hat Antonio Felix da Costa jetzt das Cockpit nicht mehr, das ihm in dem Vertrag zugesichert wird, was für ihn wohl einen Vertragsbruch darstellt und weshalb er dann auf dem Markt verfügbar sei. Wie gesagt, noch nichts Genaues weiß man nicht. Sagt, er hat definitiv für Tachita getestet und BMW hat auch bei den letzten Tests darauf verzichtet, ihn einzusetzen und hat sich stattdessen einen anderes hoffnungsvolles Talent aus dem Formel-E-Umfeld gesichert. Nämlich der gute Max Günther ist da jetzt bereits zwei Tests gefahren. Und das wäre was, was man sich durchaus vorstellen könnte, dass Antonio Felix da Costa zweiter Fahrer bei Techita wird. Und Max Günther gemeinsam mit Alex Sims dann für BMW iAndretti Racing an den Start gehen wird.
Mhm.
Sehr interessant.
Klingt schlüssig.
Günther, der Bayer beim urbayerischen BMW-Team. Wie wär's?
Das wäre schon was, oder? Das wird denen gut gefallen.
Das glaube ich auch.
Und für den Kollegen Günther wäre das sicherlich auch ganz gut. Denn er hat auf jeden Fall dann ein besseres Fahrzeug als in der letzten Saison. Und kann da mal richtig zeigen, wie man ordentlich auf den Putz haut, oder wie das heißt.
Ja.
Ja.
Gehe ich auch mal
los. Ja. Langweilig ist bei Nissan, da bleiben Buemi und Rowland. Aber bei Venturi, glaube ich, ist das Cockpit neben Massa noch nicht vergeben, oder?
Das ist so eine Sache. Diese Saison oder vergangene Saison ist ja Eduardo Mortara gemeinsam mit Massa gefahren und Venturi hat eine Option, den Vertrag mit Mortara zu verlängern. Jetzt kommt das Aber. Edo Mortara hat sehr viel in den letzten Wochen für das neue Mercedes-Werksteam getestet. Und da sollte Stoffel van Dorn gesetzt sein als ein Pilot. Die Anzeichen verdichten sich, dass Gary Paffett da nicht mehr berücksichtigt wird. Der ist jetzt auch bei den Tests nicht mehr im Auto gewesen. Es wäre eine denkbare Option, dass Mercedes den Werksfahrer Mortara, den man bei Venturi geparkt hat, zurückholt und ins Mercedes-Cockpit setzt. Gibt aber auch noch andere Optionen für Mercedes. Davon wird, denke ich mal, das alles abhängen. Esteban Gutierrez, der gute Eguti, hat getestet. Auch ein anderer Fahrer, Nick de Vries, ist Tests gefahren für Mercedes, aktuell Formel-2-Pilot, hat allerdings im Formel-E-Umfeld relativ viel Erfahrung, war Entwicklungsfahrer für Spark, als sie das Einheitschassis entwickelt haben, ist dann auch zwischenzeitlich für Audi und für Virgin bei den Rookie-Tests angetreten in Marrakesch. Da müssen wir uns wohl noch bis Mittwoch gedulden, bis das auch die Fahrerpaarung bei Mercedes veröffentlicht wird. Und ich denke, dann können wir auch sagen, wie es bei Venturi weitergehen dürfte.
Na gut, da halten wir uns da mal erstmal noch bedeckt. Ansonsten, ich weiß nichts weiter bezüglich Fahrerpaarungen, die schon irgendwie fix wären. Gibt es noch Gerüchte, die wir noch nicht genannt haben?
Es gibt das Gerücht, dass bei NIO alles so bleiben soll, wie es ist, dass die Chinesen da mit ihren Fahrern nicht unzufrieden waren, die Fahrer mit dem Antrieb aber umso mehr. Aber das ist ein anderes Thema, das hatten wir auch schon ein paar
Mal. Das lässt sich durch andere Fahrer auch nicht beheben, fürchte ich.
Das, denke ich, wird so sein. Ansonsten, ja, den zweiten Platz bei Dragon könnte möglicherweise Nico Müller erhalten, der ja auch im Gespräch war für den Platz neben Lucas Di Grassi bei Audi, wo allerdings Daniel Abt dann nochmal einen neuen Vertrag bekommen hat. Wie gesagt, das wäre durchaus eine Option, den jungen Schweizer bei Dragon zu positionieren. Wenn er sich das denn antun will, muss man jetzt mal ganz klar dazu sagen, wer sich das nicht nochmal antun will, ist dem Vernehmen nach José María López, der gute Pechito, hat genug von Jay Penske und ist jetzt auf der Suche nach einem anderen Cockpit. Da sieht's allerdings ein wenig mau aus. Die Optionen sind sehr, sehr überschaubar. Oder, Tobi?
Ich glaube, er hat nichts gegen die Formel E, aber äußerte sich dann in der letzten Saison doch sehr abfällig gegenüber seinem Team und das klang so schnell wie möglich raus aus dem Team.
Ja, nur wohin ist die Frage, ne?
Nur wohin ist die Frage? Es sind halt noch die paar Plätze offen, die wir schon angesprochen haben. Zu The Cheetah wird da, glaube ich, nicht gehen. Zu Mercedes denke ich auch nicht. Zu Jaguar auch nicht. Das zweite Cockpit bei Venturi glaube ich auch nicht. Nio und Mahindra ebenfalls nicht. Also ich sehe leider für Pecito keine großen weiteren Möglichkeiten, in der Formel E unterzukommen. Auch wenn er sich ja wirklich nicht schlecht geschlagen hat. Also der ist seit geraumer Zeit dabei und hat sich mit Sam Bird messen dürfen bei Virgin und ja, ist eigentlich fast der Teamleader gewesen bei Dragon. Aber ja, er möchte seinen Arbeitgeber wechseln, wie man das halt einfach manchmal machen möchte, seinen Arbeitgeber zu wechseln. Tja, aber wenn er das tut, dann ist er aus der Formel E raus, sondern landet irgendwo anders.
Ja, vielleicht wird es ja Unvorhergesehenes, man weiß es ja nicht.
Genau, vielleicht wird es ja was, dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, es ist nicht vorherzusehen, dass er nächstes Jahr noch in der Formel E fährt, wenn er nicht mit Dragon verlängert.
Apropos vorherzusehen, ich versuche mal eine ganz wilde Überleitung. Vorherzusehen ist in den meisten Formel E-Rennen der letzten Saison gewesen, dass die Autos, wenn sie zu vielen unterwegs sind, zum Beispiel in einem Startszenario, dass sie dann an einer der ersten Schikanen scheitern, weil die zu eng ist für zu viele Autos mit zu viel Schwung. Und deswegen hat man sich jetzt überlegt, Tobi Wehchen, dass man was dagegen tun muss. Ne? Zu viele enge Schikanen verursachen zu viele Probleme, obwohl schon, wobei halt oft schon ein kleiner Fehler oder eine kleine Kollision ausreicht, um Chaos und rote Flaggen zu verursachen. Und jetzt hat man sich gedacht, da müssen wir was dagegen tun.
Ja, das stimmt. Es ist allerdings doch deutlich komplexer als einfach, als dass man einfach die Schikanen ausbaut und an der Stelle geradeaus fährt. Es hängt viel mit der Streckenkonfiguration zusammen. Zum Beispiel in Bern möchte ich jetzt mal explizit nennen.
Lukas Di Cazzi.
Im Hintergrund
Lukas Di Cazzi.
In Bern war es ja besonders auffällig. Da war ja die Schikane unmittelbar nach dem Start, wo es dann auch tatsächlich nach einer Berührung zwischen, ich glaube, Max Günther und Pascal Wehrlein geknallt hat, die Strecke blockiert war und das Ganze dann in einer der vielen roten Flaggen der vergangenen Saison geendet ist. Ich sag mal, so ein typisches Beispiel dafür, warum es eigentlich nicht ganz einfach ist. Ich muss mal einmal kurz Pause machen. Moment, Lukas, die Katze muss rausgelassen werden, ansonsten geht der mir hier auf die Barrikade.
Kein Ding. Bleiben Sie dran. Es geht weiter nach dieser spannenden Unterbrechung.
Was ist das? Oh, sorry.
Der wrestelt noch mit der Katze.
Nee.
Großartig. Ich werde das auch nicht rausschneiden. Das gehört einfach dazu, ne? Das also Atmo in so einem Podcast braucht man auch.
Okay. Ah, super.
Ja. Freue mich.
Nee, nochmal zurück zu Bern. Da war ja der Start und direkt nach wenigen Metern die enge Schikane. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Regeln besagen, dass die Ziellinie grundsätzlich zwischen Boxenein- und Boxenausfahrt liegen muss. Jetzt ist das auf einer klassischen Rennstrecke meistens kein Problem. Da führt die Boxengasse parallel zur Start-Zielgeraden normalerweise und da hat man im Endeffekt genug Platz. Auf den Startkursen der Formel E ist es oftmals anders, zum Beispiel in Bern oder auch in Paris. Da führt an einer Stelle führt dann die Boxengasse von der Strecke weg und kommt dann nur wenige Meter später wieder zurück, weil die Boxengasse einen Kringel oder einen Kreis macht oder wie in Paris einfach komplett geradeaus von der Strecke wegführt und eine 180 Grad Haarnadel macht und wieder zurückkommt. Das heißt, der Punkt für die Ziellinie ist durch Streckendesign fest vorgegeben und da kann oftmals nicht gestartet werden, weil nicht genug Platz ist. Das heißt, man muss sich einen anderen Platz für den Start suchen. Und da bietet sich natürlich nur eine relativ lange Geraden an, damit man auch die Autos hintereinander platzieren kann, dass sogar der Letztplatzierte die Ampel sehen kann. Ist ja blöd, wenn eine Kurve zwischendurch ist. Ums Eck gucken können die nämlich noch nicht. Und in Bern war es zum Beispiel so, die Gerade war so ellenlang, dass man eine Schikane platzieren musste, weil die Fahrzeuge ansonsten einfach mit viel zu hoher Geschwindigkeit in die erste Kurve dann gekommen wären. Und kann man, wenn die Strecke denn so geplant ist, wie sie ist, nichts mehr dran machen. Der Hebel muss viel, viel früher angesetzt werden. Man muss direkt bei der Konzipierung der Strecke verhindern, dass zum Beispiel so eine lange Geraden überhaupt erst zustande kommt. Aber das sagen die natürlich auch, die Möglichkeiten, in der Stadt zu machen, auf einem Stadtkurs, ist relativ überschaubar. Und ich sag mal, wenn die Strecke einmal homologiert ist, dann gibt's da nichts mehr dran zu machen. Deshalb ist der Punkt, den auch jetzt Alberto Longo, noch Stellvertreter von Alejandro Agag, gesagt hat, dass man vorher ansetzen möchte, nämlich dann schon, wenn man die Strecke homologiert, dass man direkt darauf achtet, dass man keine Schikanen braucht. Halt, weil das Layout so ist, dass die Geschwindigkeiten zum Beispiel nicht so hoch werden und die Fahrzeuge so künstlich runtergebremst werden müssen. Aber das, wie gesagt, ist natürlich keine Kleinigkeit. Für die kommende Saison arbeitet man daran. Ich denke, wir werden in Saison 6 einige Änderungen an den Streckenlayouts sehen, mehr als sonst in den vergangenen Jahren. Für Berlin ist ja zum Beispiel schon ein komplett neues Layout angekündigt, obwohl es in Berlin natürlich auch keine enge Schikane gab. Ja, aber wie gesagt, zum Beispiel in Hongkong oder in London, nicht London, in Rom, ja, sind ja Strecken mit engen Schikanen, die auch schon seit mehreren Jahren befahren werden, und ich denke, da wird man definitiv das Layout grundsätzlich verändern.
Da bin ich ja mal gespannt. Dann sehen wir lauter neue Strecken, obwohl wir an den Orten schon waren. Das ist auch schön.
Da gehe ich von aus, ja.
Müssen wir gucken, ob es dann besser ist. Das bleibt abzuwarten. Aber hast du noch was zu Strecken und Schikanen, oder?
Ja, im Endeffekt bin ich durch. Muss natürlich auch dazu sagen, dass das Problem mit der Einführung der Gen 2 Autos sich nochmal verschlimmert hat, weil die zum einen größer sind, zum anderen sind sie natürlich auch schneller, weshalb man da mehr Probleme hat. Das war bei den Gen 1 Autos noch nicht so auffällig, aber wie gesagt, bei den Gen 2s stellt sich jetzt das Ganze offensichtlich als Problem raus. Wir hatten in den Rennen, wenn ich das richtig im Kopf habe, 5 rote Flaggen, die jetzt in der abgelaufenen Saison waren. In 13 Rennen davor hatten wir in 4 Saisons insgesamt nur eine einzige rote Flagge. Und da ist was, das ist ein Punkt, wo man von Seiten der Formel E was tun muss und ganz offensichtlich auch schon dabei ist, was zu tun. Wie das im Einzelfall aussehen wird, ich lasse mich da gerne überraschen.
Nun gut, lassen wir es dabei und schauen wir uns, kurz bevor wir Richtung Ende gehen in dieser Sendung, noch das sportliche Reglement für Saison 6 an. Das ist eigentlich auch wieder so ein Hardcore-Tobi-W-Thema, aber Tobi Bierchen hat bestimmt zum einen oder anderen oder der einen oder anderen Rubrik auch was zu sagen, schätze ich mal. Oder?
Eine Meinung im Zweifel.
Eine Meinung zum Beispiel, ja, sowas hat doch fast jeder. Muss man nicht immer äußern, aber in diesem Zusammenhang macht es vielleicht auch das Gespräch interessanter. Bisschen Meinung. Tobi, leg doch mal los. Was wird anders in der nächsten Saison? Achso, er heißt ja beide Tobi. Er heißt ja beide Tobi, ne?
Ja. Fail.
Werft eine Münze.
Ach, ich mach die ungeraden Zahlen. und Tobi macht die geraden Zahlen. Wir beginnen mit Artikel 1 im sportlichen, Quatsch. Nee. Wir machen nur die Änderung im sportlichen Reglement. technisch tut sich ja auch eine ganze Menge zwischen den Saisons. Alle Teams bringen neuen Antriebsstrang an den Start. Es wird alles noch effizienter und noch größer und noch besser. Natürlich. Aber auch,
außer bei Dragon.
Oh Mann, ey. Ich könnte nicht Dragon immer so dissen. Dabei bin ich an erster Stelle in der letzten Zeit immer gewesen. Aber, ach Mann. Naja.
Also die erste Änderung, die wirklich relevant ist, also die eine gewisse Relevanz hat, ist die Veränderung am Renntagsformat bei Meisterschaftsveranstaltungen, die mit einem Doppelrennen, einem Doubleheader ausgestattet sind. Zum Beispiel London. Da behält sich die Formel E neuerdings vor, dass das Rennen am Samstag und am Sonntag nicht das identische Format haben müssen. Ausgenommen dann natürlich Shakedown und das fehlende zweite freie Training, das war sonst auch schon immer so. Fortan müssen die beiden Rennveranstaltungen nur noch ein ähnliches Format haben. Wird jetzt keine großen Auswirkungen haben, bis auf den Zeitplan, dass sich hier und da mal ein bisschen was verschiebt, dass man vielleicht die Autogrammstunde noch mal länger machen kann oder naja, die Teams ein bisschen mehr Zeit haben, um Zeug zu verarbeiten und sich aufs Rennen vorzubereiten oder aufs Qualifying vorzubereiten. Einfach, dass man den Zeitplan ein bisschen anpassen kann. Das ist die erste halbwegs relevante Änderung im sportlichen Reglement. Die erste wirklich richtig relevante Änderung findet man dann in Artikel 6, Tobi.
Genau, und zwar Artikel 6 bezieht sich auf die Meisterschaft bzw. auf die Punktevergabe. Und da gibt es eine Änderung, die durchaus einen Effekt haben wird, den jeder sehen kann. Nämlich ist es so, dass jetzt in jeder Qualifying-Gruppe der Fahrer mit der schnellsten Rundenzeit einen Bonuspunkt erhält. Und dieser Bonus, oder die sind insgesamt 4 Bonuspunkte für die 4 Gruppen. Und diese 4 Bonuspunkte ersetzen nicht den Punkt, die 3 Punkte für die Pole Position, sondern die kommen zusätzlich. Ja, also wer in seiner seiner Qualifying-Gruppe der schnellste Fahrer ist, erhält einen Bonuspunkt, was natürlich auch für die 6, wir haben ja jetzt 4 Gruppen mit 6 Teilnehmern, was natürlich auch für die 6 Letztplatzierten der Meisterschaft gilt. Also ist es da dann doch auch für Fahrer, die sonst kein Auto haben, mit dem sie vorne an der Spitze mitfahren können, auf die Art und Weise möglich, schon im Qualifying einen Punkt zu bekommen.
Ich setze mir jetzt zur Aufgabe, bis zum nächsten E-Port rauszufinden, was das für Auswirkungen auf die letzte Saison gehabt hätte.
Das würde mich auch interessieren.
In Meisterschaft.
Mich würde auch interessieren, ob die FIA-Herrschaften das auch mal durchgerechnet haben, bevor sie sich da so entschieden haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das gemacht haben. Ne? Weil man muss immer davon ausgehen, jeder tut sein Bestes und so. Also bestimmt haben sie das gemacht, aber sie haben es mir nicht gesagt. Deswegen dank Tobi, bin gespannt.
Ja. Nächste Änderung.
Das ist meine Lieblingsänderung. Artikel 12.
Deine Lieblingsänderung, Artikel 12.
Ja.
Und zukünftig gibt es nicht mehr den Sekretär oder die Sekretärin der Rennkommissare. Diese Rolle entfällt. Dafür gibt es eine neue Rolle in der Rennleitung, nämlich den offiziellen Starter. Der Job dieses Starters ist, naja, die Jobbeschreibung des Starters ist eigentlich im Namen drin, der startet das Rennen.
Macht die Ampel an.
Er drückt einen Knopf und aktiviert die Startampel. Das gehörte eigentlich immer zu den Aufgaben bisher, zu den Aufgaben des stellvertretenden Renndirektors. Ja, jetzt gibt es eben den extra Starter.
Ich habe dazu 2 Fragen.
Ja.
Die eine ist,
warum?
Die eine ist, warum, genau. Und die andere ist, wozu? Ich meine, das ist komplett unklar, ehrlich gesagt. Deswegen ist das auch meine Lieblingsänderung. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum das in irgendeinem Universum Sinn machen sollte, dass es da jetzt den offiziellen Starter gibt, der für jedes Rennen nominiert werden muss. Was ist los mit dem stellvertretenden Renndirektor? Hat er irgendwie sonst zu der Zeit zu viel anderes zu tun oder warum macht man das?
Ich weiß nicht. Tobi,
das ist nur Formalität. Das ist alles sehr schleierhaft.
Ich glaube, das ist eine reine Formalität. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ja der gute Charlie Whiting im März verstorben ist und es deshalb in der Formel 1 da ein paar Umstrukturierungen gab, weil Charlie Whiting ja Starter und Renndirektor in Personalunion war und man das jetzt vielleicht in den vier Serien grundsätzlich trennt, diese Funktionen voneinander. Hm. Könnte ich mir vorstellen, aber
er muss immer irgendwie so ein FIA-Offizieller sein, oder? Man kann das nicht so machen wie keine Ahnung, an der Börse, wo irgendwelche prominenten Leute dann diese Glocke läuten und den Handel starten oder so, da kann man, oder wenn Rennen abgewunken werden, dann machen das ja auch gerne mal prominente Persönlichkeiten. Es könnte
zum Beispiel eine Runde zu früh, ja.
Sowas zum Beispiel. Ja, man muss ja auch für irgendwie Publicity sorgen. Man muss ja machen, was geht, um bekannt zu sein und zu bleiben. Aber keine Ahnung, könnte es, das muss auf jeden Fall irgendjemand FIA Offizielles sein, das kann nicht einfach irgendjemand die Startampel starten, oder wie ist das?
Dem Reglement zufolge ja.
Ah ja, okay. Also da kann ja nicht irgendjemand der Coolste den Knopf drücken, sondern es muss halt jemand sein, der das auch darf. Verstehe.
Genau.
Na gut. Okay, das war meine Lieblingsänderung und die langweiligste Änderung kommt jetzt. Artikel 13. Meldung.
Ja gut.
Können wir auch überspringen, glaube ich. Das ist echt langweilig.
Können wir eigentlich überspringen. Kurz mit wenigen Worten zusammengefasst. Dadurch, dass der Saisonauftakt kommende Saison etwas früher ist als in der letzten Saison, haben sich ein paar Fristen verschoben. Und weil die auch die Homologation wegen der Nissan-Doppelmotor-Geschichte ein bisschen herausgezögert wurde, müssen jetzt Sachen statt bis zum 24. bis zum 22. Oktober gemeldet werden. Das war es im Endeffekt schon.
Okay. Dann auch nur noch eine Kleinigkeit, Artikel 15, Instruktionen und Kommunikation mit den Teilnehmern. Man findet jetzt Ergebnisse und offizielle Dokumente nicht mal auf dem etwas sperrigen FIA-Formula-E.alcamelsystems.com, sondern auf results.FIA-Formula-E.com. Bisschen hübschere URL, ansonsten nichts Neues, ne? Dahinter bleibt alles, wie es war, oder?
Richtig.
Na dann, richtig. Langweilig. Artikel 16, jetzt wird's spannender, da geht's um Zwischenfälle.
Denn wenn ein Unfall auf der Strecke passiert, die Situation nicht glasklar ist, sondern strittig und mit halt mehr als einem Auto, sondern wenn irgendwie drei Fahrer ineinander fahren, bislang gab es da immer einen Passus, der besagte, dass eine Untersuchung nach dem Rennen erfolgt. Was natürlich doof ist, wenn die Fans das Rennen gucken und dann davon ausgehen, dass derjenige, der jetzt gerade auf Platz 4 ins Ziel gekommen ist, auch wirklich Vierter ist. Wie zum Beispiel bei André Lotterer in Bern. Dieser Passus wurde gestrichen. Die Rennleitung darf damit jetzt auch endlich während des Rennens einige Sachen untersuchen. Das macht sie natürlich schon jetzt in einigen Fällen. Und es gab eben einen Passus, wo da drin stand, bei strittigen Situationen mit mehr als einem beteiligten Fahrzeug findet die Untersuchung nach dem Rennen statt. Das ist jetzt nicht mehr so. Das darf auch noch während des Rennens jetzt gemacht werden. Abgesehen davon gibt es jetzt nicht mehr die Regel, dass man Zeitstrafen von 5 oder 10 Sekunden beim Boxenstopp absetzen muss. Mangels Boxenstopp ist das sowieso schon kaum passiert in der letzten Saison. Die werden dann einfach immer auf die Gesamtzeit addiert, wie es eigentlich schon gang und gäbe war im letzten Jahr. Das hat eigentlich keine Auswirkung, diese Änderung. Das ist auch nur so eine Formalität. Das hat man jetzt aus dem Reglement gestrichen, weil es nicht mehr wirklich relevant ist.
Ja, nächster Punkt, Artikel 17. Da geht es um Proteste, die Teilnehmer einlegen können. Da hat man jetzt einen weiteren Fall hinzugefügt, gegen den grundsätzlich nicht protestiert werden kann. Bislang standen da Zeitstrafen, die im Rennen von den Rennkommissaren verhängt werden, drin, dass dagegen kein Protest eingelegt werden kann, weil es eine Tatsachenentscheidung ist, wie zum Beispiel beim Fußball. Jetzt kann auch nicht mehr protestiert werden, wenn ein Fahrer in einer Saison, wie das in der abgelaufenen Saison bei Max Günther zum Beispiel der Fall gewesen ist, dreimal verwarnt wird und infolgedessen eine Rückversetzung um 10 Plätze in der Startaufstellung erhält. Auch eine reine Formalität. Wie gesagt, man will halt da den Protest gegen einzelne Entscheidungen der Rennkommissare verhindern. Die haben genug zu tun an einem Wochenende und müssen sich dann auch nicht noch mit Protesten gegen ihre Entscheidungen auseinandersetzen. Und deshalb der Entfall der Protestmöglichkeit gegen eine solche Rückversetzung.
Dann gibt's noch Artikel 20. Blaue Flaggen, die dem Fahrer elektronisch auf dem Armaturenbrett angezeigt werden, sind nun mit blauen Flaggen, die dem Fahrer von den Streckenposten gezeigt werden, gleichgesetzt. War das vorher anders? Muss ja.
Ja, aber das war vorher anders.
Das heißt, die blaue Flagge, die digitale, hatte nichts zu bedeuten, oder wie?
Die hat laut Le Mans nichts zu bedeuten. Man hat ja mit der Einführung der Gen 2 Fahrzeuge da auch entsprechende Warnlampen am Lenkrad eingeführt, die Fahrer darauf hinweisen. Und tatsächlich war das Reglement noch nicht hundertprozentig darauf angepasst, sodass ein Fahrer, wenn er das blaue Blinklicht am Lenkrad ignoriert hat, keine Strafe bekam, wenn ihm nicht auch noch eine blaue Flagge auf der Strecke gezeigt wurde. Ja, also tatsächlich war laut Reglement immer nur die blaue Flagge auf der Strecke maßgeblich. Und das hat man jetzt ergänzt. Ich würde es aus Sicht eines Softwareentwicklers als Bugfix bezeichnen.
Ja. Oder es war Testphase, ne? Haben geguckt, ob es richtig und gut und zuverlässig funktioniert und dann erst freigegeben.
Ja. Oder so, ja.
Na gut.
Aber nächste Änderung sind wir dann schon bei Artikel 21, wo es um die Fahrzeuglackierung geht. Da geht es im Endeffekt darum, wo der Name des Fahrers angebracht werden muss. Bislang hatten die Teams ja die Wahl, entweder auf der Halterung der Kamera oberhalb des Überrollbügels oder auf dem Überrollbügel selber den Fahrernamen zu positionieren. Jetzt muss er immer fix auf dem Kameragehäuse am Überrollbügel angebracht sein. Mhm. Ja, außerdem ändert sich die Farbe des Kameragehäuses. Das erste Fahrer hatte ja ein rotes Kameragehäuse, der zweite ein gelbes. Jetzt ist das Kameragehäuse des ersten Fahrers Carbon-schwarz. Der zweite Fahrer behält sein gelbes Gehäuse, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr rot, sondern Carbon-schwarz.
Nun ja.
Dann noch eine weitere Formalität. Den Teams wurde mit Veröffentlichung des Reglements schon mitgeteilt, wie sie die Sponsorenlogos der Rennserie zu platzieren haben. Und da hat die FIA jetzt als Passus aufgenommen, sollte sich nach Veröffentlichung des Reglements bis zum ersten Saisonrennen eine neue kommerzielle Vereinbarung mit einem Sponsor ergeben, dann hat die FIA auch das Recht, die Platzierung der Sponsorenlogos noch abzuändern. Mhm.
Weiter geht's mit den Testfahrten. Wir hatten ja in der letzten Saison das Problem, dass Nissan mit zwei Fahrern nach Valencia gefahren ist und dann nur einer fahren konnte, weil der andere Alex Albon hieß und dann kurzfristig in die Formel 1 gewechselt ist, nachdem dort ein Platz bei Toro Rosso aufging. Und inzwischen fährt er für Red Bull, also der Wechsel hat sich, glaube ich, ausgezahlt. Mhm. Nissan stand dann halt doof da, weil die halt mit einem Fahrer nur vor Ort waren. Und über Nacht wurde dann aus England Oliver Rowland eingeflogen, der dann in der Formel E ganz gut Karriere gemacht hat in diesem Jahr. Jetzt steht im Regelwerk die Möglichkeit oder die Einschränkung, dass ein Team, das bei den Testfahrten teilnimmt, mindestens zwei Piloten stellen muss, ein pro Fahrzeug, dass sowas nicht wieder passiert. Ich glaube, der zweite Testtag oder überhaupt der erste und zweite Testtag in Valencia im letzten Jahr war es so, dass Nissan nur mit Buemi gefahren ist und Buemi ja mit beiden Fahrzeugen, also die Testarbeit für zwei Fahrzeuge gemacht hat. Und das gilt jetzt laut Reglement oder muss laut Reglement nun so sein, dass zwei Fahrer pro Team testen.
Oder Tobi? Der Wortlaut sagt, es mindestens zwei Piloten stellen. Also sie könnten auch einen dritten, aber immer nur einen pro Fahrzeug. Das heißt, wenn so ein Fall nochmal auftreten sollte, dürfte Buemi nicht beide Fahrzeuge testen, sondern nur eins.
Ja. Und dann gibt es, wenn wir von den Testfahrten absehen, auch in den Rennen selbst noch einige Änderungen. Zum Beispiel in der Boxengasse. Wir erinnern uns an das New York-Rennen, als DS einen Boxenstopp einlegen musste, weil die Frontpartie und der Hinterreifen von Jean-Éric Vergne kaputt waren. Bislang mussten die Teams, ähnlich wie in der Formel 1, an einem vorgeschriebenen Platz stoppen und Halt machen. Das fällt jetzt weg.
denn warum sollte man einen Boxenstopp machen in der Formel E? Also Hauptsache, die Autos halten irgendwo vor der Garage, aber einen festen Bereich, wo es dann Strafen gibt, wenn man da nicht hält, wie es in der, naja gut, in der Formel 1, gibt es in der Formel 1 Strafen für so einen Fall, wenn man irgendwie 2 Meter weiter vorne den Boxenstopp macht, als markiert? Bestimmt, oder?
Da gehe ich von aus, ja.
Ja, naja, sowas gibt es in der Formel E jetzt jedenfalls nicht mehr. Mangels der Häufigkeit an Boxenstopps vor der Garage. Hauptsache, man macht es vor der eigenen Garage, aber so einschränken, dass man das Auto genau da parken muss, sowas gibt es jetzt nicht mehr. Bei Safety-Car-Phasen müssen die Autos am Ende der Boxengasse jetzt keine Schlange mehr bilden und in der gleichen Reihenfolge wieder rausfahren. Auch eigentlich alles nur Formalitäten, die in Artikel 23 besprochen werden. Gleiches gilt für Artikel 24. Da wurde jetzt eine festgelegte Uhrzeit, wo Team-Meetings und Fahrer-Meetings festgelegt wurden. Die fanden vorher immer um 16 Uhr statt.
Ortszeit
statt. Das ist ja auch eine Formalitätssache. Je nachdem, wann Bedarf ist, kann man die machen. Die Meetings finden natürlich trotzdem statt, aber es ist nicht mehr verpflichtend, dass die um 16 Uhr sind. Auch eine Formalität, die Reifen müssen jetzt auf einmal vor der Box für jeden sichtbar sein und nicht versteckt werden hinter der Garage oder sowas. Interessant ist es halt für diejenigen, die dann nach dem Rennen noch umherlaufen. Zum Beispiel die Räder reinigen darf man jetzt nur noch vor der Garage und nicht, wie es eigentlich üblich ist, hinter der Garage. Die dürfen nicht gewaschen werden, während die Autos im Park Fermé sind und ach, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es wirklich relevant ist. Ich finde es interessant, dass die FIA anscheinend die Möglichkeit dazu sieht, diesen Reifenartikel, Artikel 25 ist das, im sportlichen Reglement hinzuzufügen. Vielleicht, also da ist bestimmt ein Sinn dahinter, dass man die Reifen jetzt nicht mehr waschen darf, bei bestimmten Bedingungen. Naja, aber so relevant ist dieser Artikel leider auch nicht.
Möglicherweise geht's da ja um Reifenmarkierungen, die angebracht werden und nicht mehr entfernt oder die grundsätzlich verboten sind, aber die theoretisch ja einmal angebracht und dann wieder runtergewaschen werden könnten, bevor das dann in die technische Abnahme geht. Da hatten wir ja im Zusammenhang mit einer Traktionskontrolle, die möglicherweise von manchen Teams eingesetzt wurde, ja entsprechende Diskussionen. Wer sich erinnert, es gab ja bei einigen Rennen der abgelaufenen Saison tatsächlich Markierungen an den Reifen, die von den Teams angebracht wurden, deren Zweck nicht ganz klar ist. Und vielleicht hängt das ja auch damit zusammen.
Mysteriös. Weiter geht's. Gibt noch ein paar Artikelchen.
Ja, Artikel 30, wenn es einen Zwischenfall auf der Strecke gibt, dann muss der Fahrer grundsätzlich im Auto sitzen bleiben, bis die Marshals, die Streckenposten am Auto sind. Auch die biometrischen Handschuhe, die ja in der vergangenen Saison eingeführt wurden, die Informationen über den Gesundheitszustand des Fahrers an die Rennleitung übermittelt, müssen grundsätzlich immer verbunden sein. Vorher sagte das Reglement, dass die Teams so viel wie möglich tun müssen, damit diese Rennhandschuhe auch funktionieren. Und der Passus wurde jetzt ersetzt. Stattdessen steht da jetzt drin, dass sie eben grundsätzlich immer verbunden sein müssen. Dann weiterer Punkt, dass Fahrer und Teampersonal die Strecke grundsätzlich nur noch dann betreten dürfen, wenn gerade der offizielle Trackwalk läuft. Reine Formalität, was die Sicherheitsvorschriften angeht.
Und dann gibt's noch ein paar Sachen, die sich auf den tatsächlichen Rennbetrieb und die einzelnen Sessions beziehen, ne?
Ja, in den Trainings stand bislang in Artikel 31, dass bei Trainingsunterbrechungen ausschließlich im Qualifying die Uhr angehalten wird und in freien Trainings die Uhrzeit dann weiterläuft. Das wurde gestrichen, um möglicherweise sich die Option vorzuhalten, wenn man tatsächlich mal einen Zeitplan hat, der es erlaubt, auch bei einer roten Flagge das Training um 10 Minuten zu verlängern, um das dann auch machen zu können. Damit die Fahrer, die Zeit auf der Strecke bekommen, die sie, die ihnen eigentlich zusteht und vielleicht auch die Zuschauer die Autos so lange auf der Strecke sehen, wie sie bezahlt haben. Mhm. Ja. Ja, es gibt eine Änderung, die den Shakedown betrifft, der meistens ja am Tag vor dem Rennen stattfindet. Es war so, dass dieser bislang aus 6 Runden hinter dem Safety Car oder einem 30 Minuten langen freien Training mit maximal 6 Runden bestehen musste. Und ja, wenn jetzt kein Safety Car oder wenn das der Shakedown jetzt nicht hinter dem Safety Car stattfindet, dann besteht er jetzt nur noch aus 15 Minuten freien Training und zusätzlich 3 Runden hinter Safety Car. Also auch eine reine Formalität. Ja, dann hat man ins Reglement aufgenommen, dass die Fahrer nach dem Trainings grundsätzlich Trainingsstarts an der Startampel machen dürfen. Das ist zwar nichts, was sich geändert hat, aber das stand bislang so nicht im Reglement. Im Reglement stand nämlich, dass sie nach dem Training in die Box zurückfahren müssen. Hat man jetzt die gelebte Praxis dann auch tatsächlich in einen Paragraphen umgesetzt. Weitere Änderungen, Artikel 33, Tobi, möchtest du?
Mini, mach du gerne weiter, du bist gerade okay. So schön im Fluss.
Na gut, Artikel 33 betrifft das Qualifying. Und zwar ist es so, dass wenn ein Fahrer im Qualifying eine Full Course Yellow auslöst, dann wurde ihm bislang die schnellste Rundenzeit gestrichen. Den Passus gibt es jetzt nicht mehr, weil es grundsätzlich keine Full Course Yellow in den Qualifyings gab. Wenn irgendwas passierte, gab es immer eine rote Flagge und dann braucht man auch die Option nicht mehr. Fahrer, die bislang nicht an der Meisterschaft teilgenommen haben, werden jetzt aufsteigend nach ihren Startnummern in der letzte Qualifying-Gruppe einsortiert. Das ist auch was gelebte Praxis war in der vergangenen Saison. Aber was halt noch nicht im Reglement verankert war, das hat man jetzt auch aufgenommen. Und wie gesagt, wie viele Sachen eine reine Formalität. Der Renndirektor kann nun Ausnahmen benennen, dass ein Fahrer bei seiner Runde zurück in die Box nicht innerhalb von 120% seiner gezeiteten Runde bleiben muss. Auch war es, denke ich mal, auch eine reine Formalität. Damit wollte man bislang verhindern, dass nach der schnellen Runde anschließend im Bummeltempo zurück zur Box gefahren wird. Möglicherweise will man damit dafür sorgen, dass der Renndirektor den Fahrern Anweisungen geben kann, wo sie andere Fahrer vorbeilassen müssen, die auf ihrer schnellen Runde sind. Ja. Mhm. Und dann der letzte Punkt, der das Qualifying betrifft, dass der Hinweis, wenn ein Fahrer auf seine Superpole-Runde gehen darf, nun mit dem offiziellen Lifetiming übermittelt wird. Zuvor stand im Reglement drin, dass es ein hörbares Signal gibt, was in der Regel dann irgendein Ton gewesen ist, der in der Box über die offizielle Lautsprecheranlage abgegeben wurde. Wie gesagt, jetzt ist das Lifetiming maßgeblich. So.
Wirklich relevant wird's dann aber erst bei den Änderungen, die das Rennen betreffen, nicht wahr? Gerade der Attack Mode, der jetzt ja ein Jahr herangereift ist, der wird, nicht erneuert oder sowas, aber es steht neuerdings im Reglement, weil das in New York vorgefallen ist, dass die komplette Zeit des Attack Modes während eines Rennens verwendet werden muss. Macht natürlich auch nur Sinn, aber damit ist es quasi nicht mehr möglich, 2 Runden oder 3 Runden vor Schluss den Attack-Mode zu aktivieren und dann mit dem Attack-Mode über die Ziele hinzufahren. Das ist nicht mehr erlaubt. Gleichermaßen darf man den Attack-Mode auch nicht mehr hinter dem Safety-Car oder bei einer Full-Course-Yellow aktivieren. Da ist der Überholverbot und das ist, glaube ich, die wichtigste Änderung für die neue Saison. Das ist nämlich im letzten Jahr so oft vorgefallen, dass gewartet wurde, bis ein Safety Car ist, bis man keine Zeit verliert beim Attack Mode aktivieren, keinen Platz verliert beim Attack Mode aktivieren und dann mit 225 im neuen Jahr dann 235 kW umherfahren darf. Die Aktivierung hinter Safety Car oder bei Full Course Yellow ist jetzt nicht mehr erlaubt. Und gleichermaßen wird, während Safety Car oder Full Course Yellow dann doch ausgerufen wird, eine Kilowattstunde der verfügbaren Energie im Fahrzeug abgezogen. Das bedeutet, wir haben 52 Kilowattstunden pro Rennen
die können die Fahrer frei benutzen, wie sie wollen. Aber pro Runde hinter dem Safety Car, wo man ja Kilowattstunden, also Energie spart, wird mindestens eine Kilowattstunde eben vom Rennleiter abgezogen. Es sei denn, es sind irgendwie besondere Umstände und ja, der Rennleiter behält sich damit dann quasi das Recht vor, den Energieabzug abzusetzen, falls es irgendwie nötig sein sollte. Ja, und das war eigentlich das grobe Ganze. Fahrzeuge müssen jetzt auf der Ziellinie, auf der Strecke das Rennen beenden und können nicht mehr in die Boxengasse fahren, so Schumi-Style in Silverstone. Der fährt in die Boxengasse und beendet das Rennen dann in der Box, sondern die Ziellinie, die ja bislang ja ein Strich war von einer Streckenseite zur anderen und durch die Boxengasse durch, die gilt jetzt nicht mehr. Also die Ziellinie ist nur noch auf der Strecke. Und wichtig ebenfalls, dass ein Auto jetzt unter Parc-Fermé-Bedingungen geladen werden darf. Das gab es in Sanya, als Buemi untersucht wurde, das Auto unter Parc-Fermé-Bedingungen gesetzt wurde und sein Auto währenddessen nicht aufgeladen wurde und dann ja vor Rennstart nicht mehr aufgeladen war. Der hat es nicht in die Startaufstellung geschafft und musste aus der Box starten. Das steht im sportlichen Reglement für die neue Formel-E-Saison.
So ist es.
Vielen Kurz Dank und knapp.
Für die Zusammenfassung. Wunderbar. Tobi B. hat hinten raus ein bisschen Speed aufgenommen, weil ihm mit Blick auf die Uhr aufgefallen ist, dass er gar nicht mehr viel Zeit hat. Und was wir natürlich nicht weglassen können, ist der Fakt der Woche, denn das ist ja, warum ihr überhaupt diesen Podcast hört. Und deswegen machen wir das jetzt noch schnell, damit wir mit dem Tobi B. die Sendung nachher auch beenden können. Auf geht's.
Juhu! Der Formel E Fakt der Woche. Juhu.
Obwohl wir in der letzten Formel-E-Saison, ach, ich habe das vermisst, das Fakt der Woche-Jingle. Ja. Obwohl wir in der letzten Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Rennsieger gesehen haben, gab es dann doch nur 12 Fahrer, die in Saison 5 ein Rennen angeführt haben. Das gab es schon damals in Saison 3, ist aber gleichgezogen mit Saison 3 in Sachen Negativrekord. Die anderen Jahre hatten wir mehr Fahrer, die ein Rennen angeführt haben. Dieses Jahr waren es nur 12, obwohl wir so viele verschiedene Rennsieger gesehen haben.
Sowas, das ist ja auch verrückt.
Die 12 waren die 9 verschiedenen Rennsieger, plus Pascal Wehrlein in Mexiko, plus Oliver Rowland, plus, wer war der 12.?
Warte mal, Buemi hat ein Rennen gewonnen.
Ja.
Hat Roland mal geführt?
Roland hat mal geführt, der ist ja auch dreimal von Pole gestartet.
Ja, fällt mir gerade nicht ein, aber recherchiere ich genauso wie die Auswirkungen der neuen Quali-Punkte für die nächste Episode einfach.
Ich weiß es tatsächlich auch.
Tobi B. mit Hausaufgaben.
Ja, Tobi B. mit Hausaufgaben. Der Hausaufgaben-Tobi.
Da hat er ja was zu tun, der Hausaufgaben-Tobi. Ja, schön, Freunde.
Wunderbar.
Schön war's.
Das riecht nach Ausklang.
Auf jeden Fall.
Das war doch hübsch. Schöne Themen, gemütliche Gesprächsrunde, alles gehabt, was man braucht.
Ein Stargast.
Stargast im Hintergrund. Stargast. Ne, der war zwar eher auf den billigen Plätzen unterwegs, aber hab gehört, das Sofa ist ganz bequem. Also könnte wahrscheinlich schlimmer sein. Ja, liebe Freunde, dann können wir uns an dieser Stelle eigentlich nur noch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Und zwar ist das nächste Mal, wenn mich mein Kalender nicht komplett im Stich gelassen hat, am 22.09. in 2 Wochen geht's wieder weiter.
Klingt gut.
Freunde, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und euch HörerInnen einen schönen Rest von welcher Tag auch immer gerade heute ist. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüsschen.
Bis dann.
Ciao.